Immer mehr Menschen verzweifeln auf der Suche nach einem bezahlbaren Zuhause. Vor allem in den großen Städten fehlen günstige Wohnungen. Dann müssen wir die eben bauen. Das ist die naheliegende Antwort. Zum Beispiel in den vielen kleinen Lücken, die es in den Städten gibt. Oder im großen Stil am Stadtrand. Aber der Bausektor ist in der Krise. Und einfach bauen, 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 das passt auch nicht zum Klimaschutz. Ob und wie wir uns aus der Wohnungskrise rausbauen können, darum geht's heute bei Stadtansichten. Perspektiven auf Wohnen und Stadtentwicklung. Dem Podcast der VHW Forschung. Ich bin Axel Ramlow und ich treffe hier Menschen, die über die Stadt der Zukunft nachdenken.
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir uns mal ein Stück weit zurücklehnen müssen und aus unseren Denkroutinen ein bisschen ausbrechen müssen.
Das ist Bernhard Faller. Er ist beim VHW Experte für Bauen und Wohnen. Bernhard hat schon als Wissenschaftler und Politikberater einige Baukrisen miterlebt. Er weiß, woran es heute überall hapert.
Wenn wir jetzt Flächen zählen, die alle da sind, die man bebauen könnte, stellen wir fest, sind genug. Und wir dann fragen, ja, warum werden die nicht bebaut? Ja, die Eigentümer haben andere Interessen.
Wir diskutieren, wie wir schneller neue und günstige Wohnungen bauen können. Wer das bezahlen soll und ob es auch eine Alternative zum Neubau gibt. Viel Spaß.
Bernhard, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, gerne.
Ich, Bernhard, kenne gefühlt 20 Leute, die verzweifelt nach einer Wohnung suchen.
Ich bin wahrscheinlich eine andere Generation. Mein Freundeskreis ist gut versorgt. Ich bin ja sozusagen Babyboomer, 60 Jahre alt. Die Leute sind alle versorgt. Viel im Eigentum, viel im Eigenheim. Aber ich kenne es natürlich von meinen Mitarbeitern, die Mitte 30 sind, Anfang 40 und sich natürlich vielleicht nach dem Studium sich vielleicht auch vorgestellt haben, Eigentum zu bilden oder vielleicht sogar ein Häuschen zu kaufen. Viele mussten sich das in den letzten Jahren abschminken, weil das eben nicht mehr geht.
In einigen Städten hat man jetzt in den letzten Jahren das Gefühl, es muss einfach so sein. Es ist so. Es gibt wenig Wohnraum, es gibt wenig bezahlbaren Wohnraum. Aber es ist ja tatsächlich nicht Gott gegeben.
Ja, das ist ein Gefühl, das sich einfach über die Jahre verfestigt hat. In den 2000er Jahren waren wir ja in einem Krisenjahrzehnt. Und Ende dieser 2000er Jahre, ab 2008, 2009 fing es an, wer sensibel damals den Markt beobachtet hat, von so 2009 rum konnte feststellen, da fangen die Preise an zu steigen. Das ist ein Ergebnis der letzten, sagen wir mal, 1 bis 1,5 Dekaden, wo wir uns dran gewöhnt haben, dass diese anfänglichen Probleme sich auch wirklich in die Märkte hineinfressen. Sozusagen, das ist ja erst, es fehlt ein bisschen an Wohnungen. Und dann sendet der Markt Signale, die Preise steigen. Die Eigentümer von zunächst mal einfachen Altimmobilien denken sich, ach, an diesem Markt kann ich auch profitieren. Dann fangen die an zu sanieren und zu modernisieren. Und dann werden aus einfachen, ehemals preiswerte Wohnungen auch im Bestand teurere Wohnungen. Und so kommt das dann in Gang. Und wenn man das 15 Jahre das Problem nicht bewältigt wird, ist das scheinbar Normalität geworden.
Jetzt heißt es, wenn wir fragen, wie kommen wir aus dieser Wohnungskrise raus? Es gibt einen Königsweg. Und dieser Königsweg wird genannt, das sind 3 Wörter, bauen, bauen und bauen. Ist das der Weg? Einfach rausbauen, bauen so viel wie geht?
Ja, ja und nein.
Okay.
So, nach hinten geschaut, war das immer der Königsweg. Wir sind ja nicht in dem ersten Zyklus eines angespannten Wohnungsmarktes. Wir hatten seit 1945 alle, weiß ich nicht was, 15 Jahre Krisensymptome. Und in diesen zurückliegenden Zyklen, zuletzt Anfang der 90er Jahre, da muss man sich noch mal klar machen, Vereinigungsboom, massive Zuwanderung. Zuletzt haben wir es da geschafft, mit Bauen sehr schnell aus der Krise zu kommen. Also retrospektiv betrachtet, ja, haben wir bisher alle Wohnungskrisen mit Wohnungsbau bewältigt.
Aber jetzt kommt der zweite Teil der Antwort.
Jetzt muss man fragen, geht das in Zukunft noch? Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine Frage des politischen Willens, der politischen Weichenstellung und der Bewertung auch unterschiedlicher, ich sag mal, Dringlichkeiten. Wir müssen natürlich andere Bedürfnisse, Mobilitätsbedürfnisse, Wohnungsbaubedürfnisse, Bedürfnisse nach innerer und äußerer Sicherheit. All das kostet gesellschaftliche Ressourcen, gute Gesundheitsversorgung. Das sind gesellschaftliche Bedürfnisse, die wir irgendwie bewältigen müssen und die auch dem Wohnungsbauproblem im Wege stehen. Und ganz besonders hängt natürlich oben drüber der Klimaschutz. In meiner Interpretation dessen, warum wir es bislang nicht geschafft haben, 15 Jahre, die Bautätigkeit auf ein Maß zu heben, dass also eine Sättigung der Nachfrage ein sozusagen Kippen des Marktes hätte auslösen können, ist es eigentlich das, was ich mal ökologische Wende in der Stadtentwicklung nennen würde. Die vorhergehenden Zyklen haben wir immer frank und frei die Städte nach außen erweitert. Auch noch in den 90er Jahren.
Das heißt, sie sind an den Randgebieten größer geworden?
Immer an den Rand sozusagen größer geworden. Stadterweiterung war der Grundmodus seit 100 Jahren, also im Prinzip seit der industriellen Revolution, war die Stadterweiterung, also das Außenanbauen, das flächenmäßige Vergrößern der Städte, das war der Grundmodus der Stadtentwicklung. Seit Anfang der 80er Jahre, dann stehen da natürlich auch so Brundtlandbericht, Grenzen des Wachstums, Gründungsjahr der Grünen 1980. Also da ist das ökologische Bewusstsein erstarkt. Und seitdem haben wir auch in der Stadtentwicklung immer wieder Debatten geführt. Brauchen wir denn, also haben wir diese Grenzen des Wachstums auch als Grenzen des räumlichen Wachstums der Städte diskutiert. Und mit sind die Widerstände gewachsen, dann tatsächlich die Städte nach außen wachsen zu lassen. Das hat aber nicht die Leute davon abgehalten, in die Städte zu ziehen. Also sie haben dennoch Nachfrage in die Städte getragen. Aber wir haben es in dem Grundmodus der Stadterweiterung, wollten das nicht mehr beantworten. Das ist erst noch gut gegangen. In den 80er Jahren, da war ja auch industrieller Strukturwandel. Da hatten wir also viele Brachflächen, Lücken in den Städten. Industriebetriebe gingen pleite. 90er Jahre, Konversionsflächen, riesige Militärgelände. Und in den letzten 15 Jahren muss man sagen, das ist eine schrittweise Verengung und eine schrittweise Erschwernis, ich nenne das Innenentwicklungsdilemma, ja, eigentlich wird diese Innenentwicklung immer, also dieses Wachstum nach innen, dieses Stadtwachstum nach innen zu lenken, wird immer dringlicher. Wir wollen das ja, wir wollen ja keinen Landschaftsverbrauch. Aber da ist jetzt eine Menge verbraucht und die Restriktionen wachsen. Und deswegen glaube ich, ist das ein Hauptquell dafür, dass wir bislang es nicht geschafft haben, mit Bauen, 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 tatsächlich eine einigermaßen befriedigende Entwicklung einfach quantitativer Natur hinzukriegen.
Aber wenn du sagst, die Innenentwicklung ist es sozusagen jetzt auch immer schwieriger geworden, könnte man denn in den Innenstädten noch weiteres Bauland finden? Also gibt es denn nicht doch noch Flächen? Man müsste es dann höchstwahrscheinlich aber eben kleinteiliger machen, weil es keine großen Flächen mehr gibt. Oder man müsste nach oben bauen weiterhin.
Ja, klar.
Da gibt es ja auch tausend Ideen.
Also die baulichen Formen, in denen sich das vollzieht, sind klar. Wir können kleine Lücken finden, also so Nachverdichtung in kleinen Lücken, Baulücken. Hier mal ein Grundstück, wo man kennt das ja, wenn man durch die Stadt läuft, sieht man das.
Dann gibt es ja oft die Idee zum Beispiel, was
aufzustocken könnte man.
Bei Supermärkten zum Beispiel.
Genau. Also es gibt, da liest man ja auch immer sehr viel drüber. Es gibt baulich eine Menge Ideen, wie das gehen könnte. Umnutzung von Bürogebäuden, nachdem wir jetzt infolge von Corona das Gefühl haben, wir machen mehr Homeoffice, wir brauchen weniger Büroflächen. Was die bauliche Idee angeht, gibt's eine Menge Potenziale. Und es gibt auch Untersuchungen, die eben auch belegen, da sind sozusagen Innenentwicklungspotenziale in den großen Städten en masse. Aber das Vorhandensein und die tatsächliche Machbarkeit, die Realisierbarkeit, da krankt es an verschiedensten Ecken.
Olaf Scholz hat irgendwann letztes Jahr der Bundeskanzler auch mal gesagt, dann lasst uns doch einfach wieder zu dieser Außenentwicklung hingehen. Lasst uns doch einfach draußen in der Stadt wieder riesige Gebiete einfach neu dazu bauen. Mhm. Du hast gesagt, das ist ein bisschen außer Mode gekommen, aber was außer Mode gekommen ist, kann ja auch wieder in Mode kommen. Wäre das vielleicht?
Ja, das wäre natürlich ein Stück weit eine Kapitulation, würde ich sagen.
Aber eine, die vielleicht hilft.
Eine, die vielleicht hilft. Freiburg ist ja eine der ökologischen Vorreiterstädte. Und die sind eine der wenigen Städte, die jetzt sagen, wir sind dicht im Inneren. Und wir bauen jetzt einen riesen neuen Stadtteil für, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, 12.000 oder 16.000 oder irgendwas Einwohner. Vielleicht wird er noch größer, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf.
Aber auf jeden Fall, was ein Unterschied macht.
Also genau, weil die sagen, sonst wären wir dieser Nachfrage nicht mehr Herr, die wir haben. Und sonst fliegt uns der Markt komplett um die Ohren. Das ist sozusagen der Stadtteil Dietenbach. Aber das ist natürlich auch ein Ergebnis dessen, dass wir in der Innenentwicklung bislang eigentlich keine durchgreifenden politischen Weichenstellungen vorgenommen haben.
Welche wären das zum Beispiel?
Wenn ich ganz plakativ sagen sollte, dann müssen wir sagen, unser ganzes Baugesetzbuch ist eigentlich ein rechtliches Regelwerk. Das ist unter der Ägide der Stadterweiterung zustande gekommen. Das ist ein Stadterweiterungsbaugesetzbuch.
Also sehr alt.
Ja, auch von seinen Regelungen. Wir bräuchten jetzt ein Innenentwicklungsbaugesetzbuch. Und der Kern eines Innenentwicklungsbaugesetzbuches ist natürlich, dass wir bestehende Bestandsschutzinteressen der Menschen, die schon in den Städten wohnen, geringer gewichten und die Entwicklungs- und Wachstumsinteressen, die durch neue Bauvorhaben repräsentiert werden, höher gewichten. Also wir müssen dann sozusagen eine Verschiebung der Interessensgewichte herstellen.
Das heißt, wenn jemand im Hintergrund von seinem Haus noch ein bisschen Platz hat, muss man vielleicht sagen... Dann
muss er vielleicht das akzeptieren. Mhm. So, früher immer durch Ausweichen nach außen sind wir diesen Konflikten ja ausgewichen. Das wollen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt müssen wir die Konflikte durchhalten und die gewohnten Besitzstände derer, die schon da sind, schön im Ausblick, ich finde leichten Stellplatz für mein Auto, diese Besitzstände, na, das ist ein Teil eines Innenentwicklungsgesetzbuches. Wenn wir in den wachsenden Städten dieses Wachstum nach innen lenken wollen, dann berührt das die Interessen der Menschen, die schon da sind. Aber vielleicht noch wichtiger, es berührt auch die Eigentümerinteressen. Wenn wir jetzt Flächen zählen, die alle da sind, die man bebauen könnte, stellen wir fest, sind genug. Und wir dann fragen, ja, warum werden die nicht bebaut? Ja, die Eigentümer haben andere Interessen, heißt es dann oft in den Städten.
Nämlich, welche wären das?
Ja, die haben entweder Eigeninteressen, weil sie sagen, ich behalte das Grundstück. Man weiß ja nicht sozusagen, meine Kindergeneration oder es ist ein Betriebsinhaber, der hat eine Erweiterungsfläche oder. Manchmal sind es auch einfach alte Leute, die sagen, oh, lass mich in Ruhe damit. Ja, oder es sind Erben, die sitzen Gott weiß wo, die wissen kaum, dass sie ein Grundstück irgendwo in Berlin oder Köln haben und haben keine Zeit oder keine Lust, sich drum zu kümmern. Und dann gibt es natürlich die oft so verfemten Spekulanten, von denen man sagt, die wollen einfach nur Geld verdienen. Aber letztlich muss man sich erklären, neben allem Verurteilen dieser Haltung ist es natürlich auch eine relativ rationale Haltung. Ne? Wenn ich ein Grundstück in einer guten Lage, in einer guten Stadt habe, ich brauche nichts tun, also habe risikolos Vermögensgewinne. Wenn ich jetzt gerade nicht aufs Geld angewiesen bin, ist das eine total rationale Anlagestrategie. Lange Rede, kurzer Sinn, die Eigentümer haben immer unterschiedliche, sehr individuelle Motive. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sagen viele Städte, die Bereitschaft, die Kooperationsbereitschaft der Eigentümer, diese Grundstücke, die sie irgendwie ihr Eigentum nennen, zu entwickeln, ist das zentrale Nadelöhr für uns in der Stadtentwicklung geworden.
Also der Boden
quasi. Der Boden.
So. Könnte man Anreize setzen, politische Anreize, um den Leuten zu helfen, sozusagen für das Gemeinwohl ihren Boden herzugeben? Oder müsste man, und dann wird es ja sofort ganz heikel, müsste man eben darüber nachdenken, inwieweit man die Leute vielleicht sogar dazu zwingen kann? Ganz heikles Thema.
Ja, das ist vielleicht ganz heikel, aber wenn man das mit der Innenentwicklung ernst nimmt, müssen wir darüber reden. Also wir hätten eine Möglichkeit gehabt bei der Grundsteuerreform. Jedes Grundstück ist mit einer Grundsteuer belastet, also ein jährlicher Betrag, den man dafür entrichtet, dass man eben dieses Grundstück sein eigen nennt. Da haben sich viele Stadtentwicklungsexperten damals auch dafür ausgesprochen, eine Grundsteuer zu nehmen, die allein am Bodenwert ansetzt.
Also an dem, was das Grundstück wert ist.
Genau. Man negiert, was oben drauf steht und nimmt rein das Grundstück und sagt, wenn ein Grundstück in sehr guter Lage einen hohen Wert hat, trägt es auch eine hohe Steuerlast. Und die Steuerlast ist so hoch, dass es sich nicht mehr lohnt, das Grundstück einfach liegen zu lassen, sondern es dann adäquat zu seiner Lagequalität auch zu nutzen. Also ich habe ein Grundstück, zahle plötzlich tausende Euro von Steuer für das Grundstück, habe aber keinen Ertrag, weil da nichts drauf ist, nur eine alte Wiese. Dann drückt mich das irgendwie da rein, darüber nachzudenken, kann man nicht doch was drauf bauen? Sollte ich es nicht doch vielleicht verkaufen?
Und die Chance haben wir vertan?
Ja, wir haben sie größtenteils vertan, weil das Bundesmodell was anderes vorsieht. Und weil nur ein Bundesland, nämlich Baden-Württemberg, aber mit ungewissem Ausgang, aber das würde jetzt zu weit führen in die Feinheiten, sich für diese Bodenwertsteuer entschieden hat. Also das Bundesmodell sieht das nicht vor, aber es gibt so eine Art Öffnungsklausel, die sagt, wenn einzelne Bundesländer was anderes machen wollen, können die auch andere Wege gehen. Und Baden-Württemberg hat sich dafür entschieden, dieses Thema Bodenwertsteuer.
Aber andere Länder könnten das, andere Bundesländer könnten das aufgreifen?
Könnten das auch, aber die meisten haben sich fürs Bundesmodell entschieden. Und da wird sozusagen ganz klassisch das Gebäude und der Boden besteuert.
Leben wir in einer Zeit, die zu komplex ist, um so große Stellschrauben zu betätigen?
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir uns mal ein Stück weit zurücklehnen müssen und aus unseren Denkroutinen ein bisschen ausbrechen müssen. Das Wort der Zeitenwende ist viel schon benutzt, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir, wenn es denn tatsächlich so dringlich ist, wie kriegen wir das nach innen umgelenkt, dann muss man tatsächlich grundsätzlich ja fragen, wie kann das gehen? Aber es hat auch mit der Frage der Verwaltungen zu tun. Du hast eben schon angedeutet, ja, diese früher haben wir am Stadtrand große Gebiete hingemetert. Und das war für die Planungs- und Baubehörden genauso viel oder weniger Arbeit, als heute ein kleines Kleinstgelände zu beplanen. Weil der planerische Vorgang ist der gleiche.
Eine Planung ist eine Planung.
Eine Planung ist ungefähr eine Planung, ja. Mhm. Wenn wir jetzt heute also dieses kleinteilige Innenentwickeln machen, scheitert das oft auch an den Verwaltungskapazitäten. Es scheitert aber auch am zunehmenden Widerstand der Bewohner, der Nachbarn, die sagen, jetzt reicht es mal, wir haben schon keine Stellplätze mehr und ne, hier ist schon alles überlastet, ich kriege schon kaum einen Kita-Platz, was sollen jetzt die Neuen, was wollt ihr noch neue Familien ansiedeln? Da muss man natürlich auch drüber nachdenken, ob man da noch ein anderes Instrumentarium auch braucht. Ich habe das eben schon mal angerissen, Baugesetzbuch, Innenentwicklungsbaugesetzbuch. Da müssen wir uns natürlich auch fragen, wie gehen wir mit diesen kleinteiligen Nachverdichtungsprozessen eigentlich um, dass wir die sinnvoll, qualitätsvoll gesteuert werden? Im Moment ist es ja so, die Investoren finden irgendwo Grundstücke, laufen zur Stadt. Die Stadt ist dann froh, wenn sie die ohne Planungsverfahren genehmigen kann, weil es gibt so einen schönen Paragraph 34 Baugesetzbuch, der sagt, wenn keine anderen Pläne da sind, dann kann das Vorhaben genehmigt werden, wenn es sich in etwa einfügt, nach Art und Maß der baulichen Nutzung.
Das heißt, da ist dann schon so ein bisschen Spielraum.
Und das ein bisschen Spielraum, aber nicht allzu viel. Muss ich sozusagen in die Umgebung einfügen und dann laufen diese Quartiere so langsam voll. Und das erzeugt Widerstand, weil natürlich da auch eine Überbeanspruchung dessen stattfindet, was vielleicht an Infrastrukturen da ist. Weil manche Menschen eben auch denken, na ja, das war jetzt die schöne grüne Wiese, da bin ich mit meinem Hund schon mal spazieren gegangen. Und so. Also da laufen die Widerstände. Und wie wir diese kleinteiligen Prozesse maßvoll und planvoll steuern. Dazu haben wir kein Instrumentarium. Aber wir haben natürlich viele Bereiche in der Stadt, die sind ein Kuddelmuddel, ohne städtebauliche Ordnung. Ein Mischmasch von Gewerbe, von Wohnen, von Restflächen, Unterflächen, Leerständen. Und da haben wir riesige Nachverdichtungspotenziale. Wenn wir all diese Nichtstadt innerhalb der Stadt, wenn wir die alle in urbane Stadt verwandeln könnten, dann hätten wir ein Riesenpotenzial. Aber auch dafür fehlt es an Grundverständnis und an sozusagen auch an planerischen Instrumentarien. Also ich sehe da eine Menge Potenzial, aber das ist alles eine Frage, da müsste man eine Menge ändern.
Das sind also viele große Stellschrauben. Ich frage mich dann aber, wenn wir jetzt in der optimalen Welt wären, wo das alles so wäre, ist nicht trotzdem 2024 ein Jahr, ein Moment, in dem die Baukosten so hoch sind, dass dann trotzdem das Geld fehlt, um in einer Menge zu bauen, dass es wirklich einen Unterschied macht?
Wenn wir das Jahr 24 betrachten, ja. Also die Baukosten sind in einem Maß gestiegen oder schon 23, dass sich das kaum ja jemand mehr leisten kann. Also wir haben ja irgendwann die 4.000 Euro pro Quadratmeter Grenze überschritten. Ich glaube, die letzten waren dann 4.3, 4.5 pro Quadratmeter, das sind Baukosten. Da ist noch nicht das Grundstück bei. Ne? Mhm. Und das sind die reinen Erstellungskosten. Der Projektentwickler oder so will noch ein bisschen Rendite haben. So, dann heißt, dann sind wir bei Einstiegskosten von 5.500 Euro. Das hat noch relativ lange funktioniert, solange die Zinsen bei Null waren.
Sind sie aber auch nicht mehr.
Sind sie auch nicht mehr. So, insofern ist der Markt ja auch zu Recht zu großen Teilen zusammengebrochen. Das ist ja das, was man auch beobachtet. Der ganze Eigentumsmarkt ist zusammengebrochen. Der frei finanzierte Markt ist zusammengebrochen. Aber insbesondere der Eigentumsmarkt, weil da dieser Zinseffekt auch durchschlägt. Und die Menschen sagen, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Ich hätte ja gerne Eigentumswohnung oder ein Häuschen gekauft. Und gleichzeitig gerät deswegen auch der Mietwohnungsmarkt noch weiter unter Druck, nachdem er schon Jahre im Stress ist.
Der Vater eines Freundes von mir hat ein Haus gebaut, auch hier in Berlin, und will das vermieten und hat aber gesagt, die Kosten sind jetzt so stark gestiegen. Er kann, wenn er das Projekt wirtschaftlich überleben will, kann er gar nicht unter 20 Euro pro Quadratmeter vermieten. Und da ist doch dann die Frage, was nützt Bauen, wenn sich niemand dann leisten kann?
Klar, also man kriegt nur auch Volumen hin, wenn sich das die Leute leisten können. Die Einkommensspitze, die sich vielleicht 20 Euro leisten kann oder, weiß ich nicht, 6.000 oder 8.000 Euro pro Quadratmeter,
das ist eine kleine Spitze
für eine Eigentumswohnung, das sind nur ganz wenige. Das heißt, wenn ich mich allein an die richte, kann ich auch nur sehr wenig Bauvolumen realisieren. In der jetzigen Baukostensituation verdichten sich natürlich verschiedene Dinge. Die steigen eh schon unerfreulich immer. Ich habe ja eben schon gesagt, in jeder Wohnungsbaukrise gab es auch immer eine Baukostensenkungskommission. Also es war immer ein Ärgernis der Politik. Mhm. Und jetzt haben wir halt noch diese Überhöhung durch diesen erst Corona- und Lieferketten-Zusammenbruchseffekt und jetzt noch den Ukraine-Krieg obendrauf. So. Das heißt, wir haben im Moment so eine Überhöhung der Baukostenentwicklung, die hoffentlich nicht die Normalität der nächsten Jahre widerspiegelt, sondern da wird es auch wieder Korrekturen geben. Hoffentlich.
Ich frage mich, ehrlich gesagt, bei den Baukosten, ob es dann nochmal einen Unterschied machen würde, wer baut. Du hast es vorhin schon mal genannt, das Stichwort Spekulation. Die Frage, die sich mir daraus stellt, macht es einen Unterschied, wer baut? Also zum Beispiel ein Investor, der mega viel Geld verdienen will, oder eine Genossenschaft, die ja in ihrer Satzung sagt, wir sind dafür da, dass die Menschen, die bei uns Mitglied sind in der Genossenschaft, dass die günstig, fair, dauerhaft wohnen können.
Die Frage ist für mich erstmal schwer gestellt. Also wir haben ja bei den Baukosten eben angefangen,
ne? Ja.
Für mich ist die Frage, also Genossenschaften finde ich eine wunderbare Sache. Wenn also Menschen sich zusammentun und sagen, wir wollen gemeinschaftlich leben, die Chance nutzen, was wir allein nicht schaffen, das Kollektiv zu schaffen, nämlich ins Eigentum zu kommen und uns günstig mit Wohnraum zu versorgen, ist das wunderbar. Die andere Debatte ist aber, ist es frei finanzierter? Weil das ist dann ja der Unterschied. Also überlassen wir Investoren, dass sie am Markt irgendwas bauen, wofür sie Nachfrage finden, und geben ihnen dafür keine Förderung. Dann müssen sie jetzt für 18, 20 Euro bauen oder für 6.000 Euro verkaufen oder 5.000 Euro. Oder geben wir ihnen Förderung, dass ein verträgliches Niveau rauskommt. Je höher die Baukosten sind, umso mehr Förderung muss ich ja noch geben. Also ich weiß, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe zu rechnen, da konnte man so ungefähr über den Daumen gepeilt sagen, naja, so eine geförderte Wohnung kostet den Staat ungefähr 70.000, 80.000 Euro. In der Folge der Baukostenexplosion sind wir wahrscheinlich jetzt beim Doppelten. Ja, also dass eine geförderte Wohnung 150.000 oder vielleicht irgendwas in der Größenordnung Steuergeld kostet. Ja. Und da ist halt die Frage, können wir uns das leisten? Also wie viel geförderten Wohnungsbau? Und wie greifen diese beiden Segmente eigentlich ineinander? Geförderter, preiswerter Wohnungsbau, der für bestimmte Klientel, Einkommensgruppen vorgesehen ist, wo bestimmte Bewirtschaftungsregeln halten. Und der frei finanzierte Wohnungsbau, der natürlich die bedient, die sich es auch leisten können. Und das sind leider bei steigenden Baukosten immer weniger.
Da ist ja dann vielleicht die große Frage, ob sozusagen Wohnen eine richtig große Gemeinschaftsaufgabe ist. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir, wenn wir über den Boden und über Grundstücke reden, dass wir vielleicht Anreize setzen müssen, weil es eben um ein großes eine große gemeinschaftliche Frage geht. Und vielleicht ist das ja hier auch genauso. Wenn der Staat sagt, Wohnen ist ein Grundrecht, dann müssen wir das als große gemeinschaftliche Aufgabe sehen.
Was heißt das?
Im Endeffekt heißt das, dass wir dafür tatsächlich, du hast ja vorhin auch schon mal das Wort Zeitenwende benutzt, dass wir da tatsächlich Geld in die Hand nehmen, von dem wir bisher nicht geglaubt haben, dass wir es tun müssen. Aber weil das vielleicht eine Grundlage unseres Miteinanders ist.
Also ich wehre mich ein bisschen gegen den Gedanken, der ist oft, den hast du jetzt nicht so ausformuliert, den hatte ich eigentlich erwartet.
Vielleicht kommt er ja noch.
Dass man sagt, Wohnen ist ein Grundrecht und deswegen ist es eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und deswegen brauchen wir sehr viel öffentlichen Wohnraum, der also öffentlich bereitgestellt und öffentlich bewirtschaftet wird. Das halte ich für einen Trugschluss, einen Kurzschluss.
Warum?
Dann müssten wir essen und trinken, ist ein Grundrecht. Dann müssten wir die gesamte Lebensmittelbranche mit allen Bauern verstaatlichen. Gesundheitsversorgung ist auch sozusagen Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Also gerade beim Thema Gesundheit würde man ja auch sagen, es gibt ja ein Solidaritätsprinzip. Warum das nicht ausweiten?
Natürlich. Wir müssen, das ist ja die Grundlage der Wohnungspolitik, dass wir gucken müssen, dass alle Menschen so versorgt sind, dass wir es gesellschaftlich für akzeptabel halten. So. Das ist die Aufgabe der Politik. Sonst könnte man es rein dem Markt überlassen. Der Markt ist sozial blind. Der versorgt die, die es zahlen können. Der Rest ist dem Markt egal. So funktioniert er halt. Dafür ist er dynamisch und hat viele allokative Vorteile, was sozusagen die sinnvolle Ressourcenverwendung angeht. Und das ist eine schwierige Balance. Wohnungspolitik besteht ja immer aus beidem. Den frei finanzierten Wohnungsbau auch anzuregen, damit möglichst genug Wohnungen insgesamt da sind und gleichzeitig die sozialen Härten über öffentlichen Wohnungsbau oder über sonstige Mittel abzufedern. Und jetzt ist es natürlich so, je weniger es funktioniert, diesen Mangel abzufedern durch mehr Bauen oder durch andere Mittel, kommen wir vielleicht gleich noch zu, wir reden ja viel über Suffizienz und solche Dinge, ne? Umso mehr müssen wir natürlich sozial kompensatorisch machen. Also es sind zwei kommunizierende Röhren und nicht ideologische Gegensätze. Ja, das wird in der Diskussion, finde ich, auch oft so, wird so getan, als seien das ideologische Gegensätze, der frei finanzierte und der geförderte, es sind kommunizierende Röhren. Je mehr der frei finanzierte schafft, umso weniger brauchen wir auch den geförderten. Weil dann insgesamt genug Wohnungen da sind und die sich schon am langen Ende irgendwie verteilen.
Ich möchte noch ein anderes Stichwort aufgreifen, was du vorhin auch schon angesprochen hast, was ja auch eine Komponente ist, die, so glaube ich das zumindest, in früheren Wellen des Bauens nicht so eine Rolle gespielt hat, nämlich Klimaschutz. Mhm. Es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Zahl der 40% des CO2-Ausstoßes in Deutschland kommt durch den Gebäudesektor im Laufe des Lebens eines Gebäudes. Mhm. Wahnsinnig viel. Und es gibt eben auch, wir haben schon über Baunormen gesprochen und wie kompliziert das Leben schon macht. Müsste man im Endeffekt sagen, die Wohnungsnot toppt alles, auch den Klimaschutz?
Das Bedürfnis, gut und ordentlich zu wohnen, ist sicher ein grundlegendes, aber das konkurriert natürlich in der gesellschaftlichen Ressourcenverwendung mit anderen Bedürfnissen. Und ein übergeordnetes Bedürfnis ist natürlich auch der Klimaschutz. Und das müssen wir ausbalancieren, das ist eine politische Aufgabe. Nein, Bauen steht nicht über Klimaschutz, eher steht Klimaschutz über Bauen, sozusagen in der Logik, weil es ein übergeordnetes Bedürfnis ist, ähnlich wie andere übergeordnete Bedürfnisse. Ähnlich wie für Polizei, Sicherheit, Militär gibt es auch keine individuelle Nachfrage. So gibt es auch für Klimaschutz keine individuelle Nachfrage.
Aber dann ist es ja ein Dilemma, oder? Weil wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen für mehr Klimaschutz bauen, dann müssen wir eben viele Dinge erneuern und anders machen. Mhm. Vielleicht sogar jetzt erst nochmal teurer machen, weil wir noch die Erfahrungen dahin brauchen. Ja. So, das spricht dann aber wieder dem entgegen, dass wir sagen, weniger Baukosten oder vielleicht auch schneller bauen oder unkomplizierter
also
bauen.
Also die Baukosten müssen wir senken, allein weil wir zunehmende CO2-Vermeidungskosten in der Zukunft haben werden. CO2 zu vermeiden wird die Zukunftsaufgabe sein. Da sich das nicht alles sofort technisch quasi kostenneutral umsetzen lässt, das ist ja immer der Traum, ne? Derer, die da predigen. Der Klimaschutz ist unsere neue Wachstumslokomotive. Die unterstellen ja immer, dass das technologisch sozusagen reibungslos funktioniert und das Wirtschaftswachstum produziert. Es glaubt mittlerweile kaum jemand mehr. Es wird zumindest eine Übergangsphase geben, wo die Investitionen in den Klimaschutz erstmal vorfinanziert werden müssen und in der Periode, wo sie anfallen, einfach Wohlstandsverluste mit sich bringen. Wahrscheinlich, man weiß es nicht. Ne? Und das müssen wir eben auch akzeptieren.
Was da ja aber auch noch mit reinspielt, ist die Frage, was wir eigentlich bauen müssen. Mhm. Oder? Also es gibt ja diese Zahlen, dass die Menschen mittlerweile im Schnitt immer mehr Platz pro Person haben, weil wir viel zu viele Einfamilienhäuser bauen, statt Häuser, in denen dann 6, 7, 8 Parteien wohnen können. Ist die Frage, was, nicht auch nochmal eine ganz entscheidende? Bauen können wir ja viel, aber wir müssen ja versuchen, viele Menschen unterzubringen.
Also wir haben im Moment natürlich, wir haben ja, was den Wohnflächenverbrauch angeht, haben wir ja im Moment verschiedene Effekte. Wir haben einerseits einen Altersstruktureffekt. Ne? Ich bin geburtenstarker Jahrgang. Meine Kinder sind ausgezogen. Also ich sitze mit meiner Frau auf, weiß ich nicht, haben es nie richtig nachgerechnet, wahrscheinlich 150 Quadratmeter, also 75 Quadratmeter pro Person. So. Das ist der eine Effekt. Wie kriegen wir mich da raus mit meiner Frau? Das andere Thema ist aber für mich, das ist ja auch was von Stadt und Land. Der Wunsch, irgendwo auf großen Flächen mit Landschaftsbezug, möglichst ums Haus drumherum laufend, diesen Wunsch, sich den zu erfüllen, wir müssen den nicht unbedingt normativ relativieren. Wir können ihn einfach auch durch bessere Angebote relativieren. Viele Menschen ziehen ja eigentlich, also manche sind tatsächlich, es gab da viele Befragungen in der Vergangenheit zu, ob die Leute, die ins Umland ziehen und sich dann ein Familienhäuschen kaufen oder bauen, warum sie das tun. Da kam immer raus, der Anteil derer, für die das eine Second-Best-Lösung war, ist eigentlich schon ziemlich groß. Hängt ein bisschen von der Stadt ab. Habe ich eine sehr angenehme, schöne Stadt, dann sind die Quoten bei 60, 70%, die sagen, ich wäre eigentlich viel lieber in der Stadt geblieben. Mhm. Ja. Habe ich eine recht unattraktive Stadt, sagen es aber immer noch 30, 40% der Umland.
Sozusagen. Das ist viel Zwang dabei.
Ja, ist viel ökonomischer Zwang. Mhm. So.
Aber müssten wir da nicht vielleicht dann doch aushandeln, dass Bauen, Bauen, Bauen doch nicht die Antwort ist, weil es Stand jetzt gerade aus so ganz vielen verschiedenen Gründen so schwierig und so kompliziert ist im Vergleich zu früheren Phasen des Neubaus. Du hast vorhin schon das Wort Suffizienz mal erwähnt. Was ja, wenn ich es ganz grob zusammenfasse, geht es ja dann nicht darum, neu zu bauen, sondern umzubauen. Effektiver zu sein mit dem, was wir schon haben. Mhm. Ist das nicht vielleicht dann die Alternative, weil es schneller ist, weil es kleinteiliger geht, weil man dann von mir aus einer 150 Quadratmeter Wohnung zwei 75 Quadratmeter Wohnungen machen kann?
Das ist die große Hoffnung vieler. Aber es ist im Moment nur eine Hoffnung, weil wir noch keine vernünftigen Instrumente dafür haben. Da ist auch wieder genau die Debatte, die wir eben schon geführt haben. Man findet viele konkrete Beispiele, wo man sagt, ach, da wohnen ältere Menschen und haben zwei Zimmer schon abgeschlossen. So, das ist ja Wohnraum, der übrig ist. Oder da könnte man noch aufstocken oder dies könnte man umnutzen. Im konkreten Fall stecken aber immer irgendwelche Menschen dahinter mit irgendwelchen Interessen, die wir erst dahin bewegen müssen. Und dafür haben wir noch keine wirksamen Instrumente, die uns verlässliche Auskunft darüber geben. Von den, nehmen wir mal die 400.000 Wohnungen, die Frau Geiwitz dummerweise immer in den Raum gestellt hat, können wir davon pro Jahr 5%, 10%, 20% durch Suffizienzstrategien ersetzen? 50% wahrscheinlich keinesfalls. Heißt aber nicht, dass wir die Suffizienzstrategien nicht ausprobieren und da versuchen voranzukommen.
Was wären denn Instrumente? Du hast gesagt, uns fehlen die Instrumente.
Das Hauptthema in der Debatte ist genau das, was ich eben aus meiner persönlichen Situation angesprochen habe. Das ist nämlich die größte Wohnflächenreserve, die wir im Moment haben, sind die übermäßigen Wohnflächen der Menschen, die in der postfamiliären Phase, also ne, als Ehepaare in dem ehemaligen Familienheim hängen und da nicht rausziehen.
Kenne ich in meiner Familie genauso.
Ist überall, ist ganz normal. Also ja, so, und die Frage ist, wie kriegen wir die da raus? Dann kommen wir wieder zu ähnlichen Themen. Heute, das Bauen ist zu teuer. Die Leute sind sozusagen eingeschlossen, weil sie für ihr Altobjekt, ne, für ihr großes, schönes Altobjekt, wahrscheinlich nicht mal das kriegen, um eine viel kleinere neue Wohnung zu kaufen. Die sind sozusagen in ihrer Situation gefangen. So. Das heißt, wir müssen eigentlich die Angebote verbessern. Günstigere Angebote, diversere, so, die müsste man jetzt adressieren und sagen, ja, guck mal, hier, wir bauen da jetzt mal ein paar nette Geschosswohnungen in die Gegend. Ist das was für euch? Ne? Und da kann man unterschiedliche Konzepte ausprobieren. Für die jüngeren Älteren, also die 55-, 60-Jährigen, braucht man natürlich was anderes als für die noch Älteren. Ja? Also da muss man einfach durch Angebotsverbesserung rauskommen. Der Kern sind die alternativen Angebote.
Hast du das Gefühl, dass wir da gerade in so einem Momentum drin sind, weil wir gerade nach Lösungen suchen? Oder ist das alles nur so theoretisches Denken und auf individueller Basis?
Wenn ich durch die Kommunen in Deutschland laufe, dann ist das denen ein ganz, ganz dringliches Anliegen, weil sie alle selber merken, dass sie das Bauen nicht mehr schaffen in den Mengen, wie sie es bräuchten und es auch normativ nicht wollen, also weil denen ja der Klimaschutzgedanke auch sehr am Herzen liegt und der Flächenverbrauchsgedanke sehr am Herzen liegt. Leider hat noch keiner den Schlüssel gefunden. Ja, also das können wir im Moment noch nicht abschätzen, weil wir mit diesen Strategien, wir reden im Moment viel darüber, aber wir haben mit den Strategien noch keine Erfahrung, wie wirksam sie denn werden. Das erfordert viele Weichenstellungen. Insofern ist dann doch vielleicht der Begriff der Zeitenwende auch hier angebracht.
Bernhard, vielen Dank.
Gerne.
Das war es für diese Folge mit Stadtansichten. Perspektiven auf Wohnen und Stadtentwicklung. Dem Podcast der VHW Forschung. Redaktion Sabine Rietz. Toningenieur Robert Hausburg. Und ich bin Axel Ramlo. In unserer nächsten Folge geht es dann um Genossenschaften. Eine alte Idee, die durch die Wohnungskrise eine ganz neue Tragweite bekommt. Bis dahin freuen wir uns über Ihre Kommentare, Likes und Abos. Überall dort, wo Sie Ihre Podcasts herbekommen. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Tschüss.